Hallo und herzlich willkommen bei Folge 2 der Podcast-Reihe Hoffnung, das Große erzählen. Es werden drei Geschichten zum Thema der Folge erzählt. Das heutige Thema ist Wohnraum ist Schonraum. Für viele waren die eigene vier Wände in der Corona-Krise Schutz vor der Gefahr der Erkrankung. Ein sogar verordneter Schutz. Es bedurfte eine besondere Gestaltung, beispielsweise Umgestaltung, um für alles Platz zu schaffen. Homeoffice sowie Wohnraum sowie Privatsphäre. Der Gipfel des Zynismus wäre es, Menschen in der Krise auf die Straße zu setzen. Aber das macht doch keiner, oder? Jetzt kommt ein modernes Märchen, das wir so beunruhigend finden. Wie ein Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm aus der unzensierten Originalsammlung von 1815. Meine Damen und Herren und alle jenseits und dazwischen, macht es euch gemütlich, denn nun fangen wir an. Diese Geschichte heißt Der Bürgermeister und der goldene Bauwagen. Erzählerstimme und Figur des Bürgermeisters, Peter Hoffmann.
Es war einmal in einer Stadt in Mitteldeutschland. Da regierte ein Bürgermeister seit vielen, vielen Jahren. Als er in seinem 30. Regierungsjahr war und sich damit dem Ende seiner Amtszeit näherte, begann er zu trauern. Nicht so sehr um sich, sondern um die Stadt selbst. Wie sollte die Stadt bloß ohne ihn zurechtkommen? Aber da in Deutschland, anders als in Russland im Jahr 2020, die Gesetze nicht einfach so verändert werden konnten, damit auch er länger im Amt bleiben konnte, musste er wohl aus dem Amt scheiden. Dafür wollte er wenigstens etwas Eindruck hinterlassen. Ja, das ist es, dachte er sich. Ich hinterlasse saubere Verhältnisse. Die Menschen werden ihre Stadt kaum wiedererkennen. Er fing mit dem Stadtbild an. Die Sozialwohnungen der Stadt wurden an zwei Unternehmen verkauft, die sie hochwertig renovierten. Da gab es einige, die sich wegen des schnellen Anstiegs der Mietpreise beschwerten oder darüber, dass die Stadt zur teuersten in der Region und die zweiteuerste im ganzen Land wurde. Aber das sah der Bürgermeister als Erfolg. Das Stadtbild sah einfach unschlagbar viel besser aus. Und qualitatives Wohnen darf ruhig etwas kosten. Klar gefällt das den Geringverdienern nicht. Wie sollte die Stadt sonst auch die richtigen Leute anziehen? Das erledigt, sah der Bürgermeister sich nach anderen Baustellen um. Da fielen ihm die Versammlungen auf der Brücke auf. Da saßen die Leute so herum und ließen ihre Füße baumeln, quatschten und tranken, einfach so. Warum tranken sie nicht einfach zu Hause im Garten oder in dafür vorgesehenen Restaurants? Das störte viel weniger im Stadtbild. Zudem gingen den Restaurants dadurch etliche 100 € durch die Lappen. Er schaute nach, doch es gab keine Verordnung, die dieses Treiben unterbinden konnte. Landfriedensbruch oder öffentliche Ruhestörung vielleicht? Aber es gab kaum Häuser in der Nähe. Also ließ er eine neue Verordnung vom Stadtrat verabschieden, die dieses Treiben trotzdem untersagte. Das zufriedenstellend erledigt, schaute sich der Bürgermeister nach neuen Baustellen um. Und da fiel ihm das Wohnprojekt ein, das ihm schon lange ein Dorn im Auge war. Hinter der Bahnlinie, kaum vom ÖPNV bedient, es fuhr nur ein Bus indirekt daran vorüber, lag mitten im Grün ein kleines Grundstück mit einem Haus und einigen Bauwagen drumherum. Dort wohnten 13 Menschen, darunter zwei Familien mit Kindern und eine junge Frau mit Rollstuhl. Menschen von 6 Monaten bis 60 Jahren. Man hatte dieses Grundstück erworben, damit die Kinder nahe der Natur groß werden konnten und man frei, unabhängig und günstiger und gemeinschaftlich leben konnte. Mit dabei war zum größten Missvergnügen des Bürgermeisters ein Mitglied des Stadtparlaments von der anderen Seite des politischen Spektrums. Ein bösartiger Gegner, der nie aufhörte, ihn zu kritisieren und im Stadtparlament fortwährend von bezahlbarem Wohnraum für alle quasselte. Dieser linke Stadtratabgeordnete hatte dieses Wohnprojekt einfach so mit ins Leben gerufen, um ihn, den Bürgermeister, zu ärgern. Dieses ganze Wohnprojekt ist ein Schandfleck. Es kann nicht im öffentlichen Interesse sein, dass diese Menschen dort wohnen. Ist da nicht ein Friedhof daneben? Was ist, wenn sie dort Lärm machen? Das stört doch die Friedhofsruhe und die Grabesstille der ganzen Umgebung. Geschweige denn, dass die Menschen noch in Ruhe trauern konnten. Und ist das nicht außerdem ein Naherholungsgebiet? Was ist, wenn die ihren Lärm sonntags machen? Und was ist mit den Vögeln? Können die dort überhaupt in Ruhe brüten? Und was ist mit dem Brandschutz? Stellen diese Bauwagen nicht eine Brandgefahr dar? Nee, so ging das nicht. Nicht in seiner Stadt, nicht solange er Bürgermeister ist. Davor musste er die Stadt schützen. Dass sich noch keiner beschwert hat, das ließ er sofort seine Sekretärin nochmal nachprüfen. Tatsächlich, es war noch keine Beschwerde bei der Stadt eingegangen. Das ist allerdings ein Problem, stellte er fest, denn ohne Beschwerde konnte er die Stadt nicht gegen die Leute vorgehen. Aber hatten Sie eine Genehmigung für Ihre Bauwagen? Nein, keine Genehmigung. Wie wagten Sie es bloß? Aber man hätte es sowieso abgelehnt. Wunderbar, da haben wir mal was. Auf dem Grundstück stand ein Haus, seit über 100 Jahren. Keine Neubauten, schreiben wir. Er ließ seine Sekretärin alle Gesetzbücher durchkämmen auf der Suche nach Verordnungen und alle Gründe auflisten, warum ein solches Projekt von der Stadt nicht zu ertragen sei. Aber die Stadt hatte immer noch keinen Vorwand, um das Wohnprojekt zu räumen. Rechtlich für Ordnung zu sorgen. Es fehlte eine Anzeige. Er streckte seine Fühler in der Nachbarschaft aus. Aber es wollte sich einfach niemand beschweren. Also ließ er kurzerhand jemanden in den eigenen Reihen einfach eine Beschwerde schreiben. Das war der Handlungsanlass, den er brauchte. Am nächsten Tag ging der Räumungsbefehl der Stadt per Post raus. Der Bürgermeister schaute sein Ebenbild im Spiegel an und stieß auf seinen Erfolg an. Die Menschen würden von ihm sagen: Unter seiner Herrschaft war die Stadt die sauberste im ganzen Land. Er war der sauberste Bürgermeister im ganzen Land. Bald hatte er seine sehnlichst erwünschte Ruhe.
Ja, wir sind eine Familie mit zwei Kindern und wohnen mit unseren neuen Freunden in Bauwegen und im großen gelben Haus am Waldrand und hatten da eigentlich ein sehr schönes Leben im Grün und haben da mit den ganzen Vögelchen und Babys und kleinen Tierchen, manchmal auch Rehen, zusammen auf unserem Grundstück gewohnt, direkt beim Friedhof, und eigentlich hätte alles sehr friedlich und schön sein können.
Wir haben auf dem Grundstück 6 Bauwagen stehen, in denen einige unserer Freunde und unter anderem auch wir leben. Wir haben einen großen Garten und ein Haus, das barrierefrei ausgebaut ist für eine unserer Freundinnen, die im Rollstuhl sitzt. Und wir haben ein großes Wohnzimmer im Haus und eine große Küche, in der sich das Gemeinschaftsleben abspielt. Und ansonsten hat jeder und jede ihr eigenes Zimmer oder ihren eigenen Bauwagen. Das Grundstück gehört uns allen gemeinsam und wir kochen immer viel zusammen und machen Lagerfeuer im Garten und kümmern uns um den Garten und bauen Tomaten an und ernten Himbeeren und backen Kuchen und sind politisch aktiv. Und das Leben in der Gemeinschaft muss immer viel organisiert werden, ist aber durchaus auch sehr bereichernd. Und die Jüngste, die bei uns wohnt, ist erst ein paar wenige Monate alt, unsere Tochter. Und unser ältester Mitbewohner ist 60 Genau, und wir gehen alle unterschiedlichen Tätigkeiten nach. Einige von uns studieren, andere arbeiten. Einer von uns ist Stadtratsmitglied.
Für mich war, glaube ich, der schönste Moment bisher bei uns, meine Tochter in unserem Bauwagen auf die Welt zu bringen und einfach zu sehen, wie sie schon genau dort geboren wurde, wo sie auch hoffentlich aufwachsen wird, und einfach rausgucken zu können und direkt im Grünen zu sein. Das ist für mich eigentlich das Schönste. Und eines Tages kam ein Brief, in dem stand, dass wir unser Zuhause verlieren würden, dass wir ab sofort nicht mehr in unseren Bauwegen leben durften und uns eine neue Bleibe suchen müssten, weil es klar war, dass wir nicht alle Platz haben würden im Haus und sowieso überhaupt nicht alle Platz haben wollten im Haus, weil ja genau unser Wunsch war, im Bauwagen zu wohnen und es kein Zufall war, dass wir im Bauwagen wohnen.
Für uns ging damit ein Traum zu Bruch. Wir wussten nicht, warum wir nicht mehr im Bauwagen wohnen durften und warum der Bürgermeister uns obdachlos machen wollte. Wir wollten diese Frage dem Bürgermeister selbst stellen und ersuchten ihn um eine Audienz. Daraufhin wurden wir von ihm ins Rathaus eingeladen. Wir machten uns zu viert auf den Weg, meine kleine Tochter, unser ältester Mitbewohner mit seinem Krückstock und unsere Mitbewohnerin im Rollstuhl. Wir kamen zum Rathaus und mussten von hinten in das Rathaus durch den Rathausgarten gehen, weil das vordere große Eingangsportal leider nicht barrierefrei war. Als wir in den Raum kamen, sahen wir, dass wir zum Gespräch in den großen Saal eingeladen worden waren. Die Decken waren mit den ganzen Wappen der Partnerstädte der Stadt bemalt. Riesige, große, holzerne Bücherregale türmten sich an den Seiten. Alles war mit Mosaiken und Marmor verziert. Wir wurden vom Bürgermeister und zwei seiner Sekretärinnen erwartet. Wir waren alle sehr aufgeregt und wussten nicht so richtig, was das Gespräch bringen würde. Wir wussten, dass der Bürgermeister uns loswerden wollte und wollte, dass wir nicht mehr in unseren Bauwagen leben können. Gleichzeitig konnten wir uns aber auch nicht vorstellen, dass er uns einfach so von heute auf morgen obdachlos machen würde. Eigentlich war es doch ganz einfach. Eigentlich brauchten wir doch nur eine rechtliche Lösung und einen Kompromiss. Statt eines Kooperationsgespräches verlief die Audienz allerdings anders, als wir gedacht hatten. Der Bürgermeister brüllte uns eine Dreiviertelstunde lang an und erklärte uns haargenau, warum alles, was wir gemacht hatten, illegal war und warum wir absichtlich Gesetze brechen würden. Er schrie uns an, dass wir doch einfach vorher alle hätten zu ihm kommen können und dass er uns dann jedem von uns eine Bleibe gesucht hätte. Unsere Mitbewohnerin im Rollstuhl hätte in einer Behindertenunterkunft unterkommen können, unser alter Mitbewohner im Altersheim und für die anderen hätte er auch irgendwo eine Wohnung gefunden. So wie wir uns das vorgestellt hatten, ging es sowieso nicht und selbst wenn wir im Stadtrat eine Mehrheit für unser Projekt erreichen würden, würde er als Bürgermeister dieser Stadt und Chef der Verwaltung dafür sorgen, dass wir die Bauwagen trotzdem räumen müssten. Also gingen wir aus dem Rathaus ohne Ergebnis wieder nach Hause und dachten nach, was nun zu tun sei.
Dann haben wir uns überlegt, laden wir sie doch alle ein, alle aus dem Stadtrat. Und so haben wir alle Parteien zu uns eingeladen nach Hause und haben uns zusammen an unseren Küchentisch gesetzt und mal mit ihnen geredet. Zuerst kamen die Roten und die Grünen. Die waren uns total wohlgesonnen und hatten überhaupt gar kein Problem mit uns und meinten, das würde alles schon werden und wir würden da eine Lösung finden.
Auch die Gelben schienen sehr aufgeschlossen und meinten, es sei ja schließlich unser Eigentum und da sollten wir ja auch machen können, was wir wollten.
Die Schwarzen kamen auch, waren ein bisschen voreingenommen, aber meinten letztendlich, wenn wir ein bisschen an unserem Image polieren, sollte das auch kein Problem sein. Und zuletzt kamen die rotbraun gestreiften zu uns an den Küchentisch. Einer saß rechts, das war die rechte Hand des Bürgermeisters. In der Mitte saß ein kleiner, zusammengekauerter, der immer auf den Boden blickte. Und ganz links saß ein draller Mensch.
Also, bevor wir hier irgendwas besprechen, müssen wir klarstellen, dass es zwar eine Anzeige gibt, aber dass die Anzeige auf jeden Fall nicht von uns kommt und auch garantiert nicht von dem, der in der Mitte sitzt, sagte der ganz rechts.
Ja, ich war es wirklich nicht. Ich bin das nicht gewesen. Das müssen Sie mir glauben. Ich war das nicht. Ich habe sie nicht angezeigt. Wirklich, ich habe sie nicht angezeigt, sagte der, der in der Mitte sitzt.
Und der Ratsherr, der links saß, sagte, es gibt doch schon so ein Projekt hier in der Stadt. Also musste das hier auch gehen. Ich finde es hier ganz nett.
Psst, sagte der ganz rechts. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und überhaupt, dazu können wir jetzt auch gar nicht sagen. Da müssen wir erstmal intern Rücksprache halten. Also ich kann Ihnen nichts versprechen. Und grundlegend muss das erstmal geprüft werden. Außerdem ist das eine rechtliche Entscheidung. Da haben wir überhaupt gar keine Handhabe. Und überhaupt und eigentlich. Und außerdem muss man dazu noch sagen. Und man muss das auch erstmal wissen. Und da kann man jetzt sowieso noch nichts entscheiden. Und vor allem nicht wir.
Und so war das Gespräch beendet. Aber so schnell wollten wir natürlich nicht aufgeben und sind noch einige Schritte weitergegangen.
Wir machten ein Treffen mit den Vertretern aller Parteien aus dem Stadtrat, das aber auch ergebnislos blieb. Wir ließen ein Gutachten in Auftrag geben, das unsere Position bestätigte. Wir stellten einen Bauantrag und dann stellten wir noch einen Bauantrag und noch einen Bauantrag. Dann stellten wir einen Antrag im Bauausschuss und schließlich, nach dem Ersuchen um viele Kooperationsgespräche, landeten wir vorm Verwaltungsgericht, das uns aber auch abwies und die Auffassung der Stadt bestätigte.
Wie ihr alle sicherlich wisst, beinhaltet das Konzept dieses Projekts, dass die BewohnerInnen das Grundstück gekauft haben. Die Bauwagen sind dabei ein kreativer Weg, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, der das Projekt finanziert, ohne zusätzliche Flächen zu versiegeln. Dass die Bemühungen der InitiatorInnen, das Projekt auf finanzielle, rechtliche und nachhaltige Füße zu stellen, so wenig durch ein Entgegenkommen honoriert wird, können wir als Jusos einfach nicht verstehen. Darüber hinaus vereint Unfug Menschen jeden Alters und Berufs. Auch Inklusion wird bei Unfug ganz groß geschrieben. Unfug ist somit ein beispielhafter Vorreiter in Sachen gemeinschaftliches Wohnen. Natürlich muss nicht jeder so wohnen wollen, aber wir sollten alle unterstützen, die es tun möchten.
Für uns Grüne ist sie vorbildlich. Hier wird Wohnraum in Eigeninitiative und auf eigene Kosten geschaffen, ohne auf Staats-, Landes- oder Stadtbeihilfen zu spekulieren. Und hier haben die Bewohner sich aus ihrer Gründungs- und Aufbauerfahrung gemeinwohlorientiert organisiert und sie sind zu einer mutmachenden, zukunftsfähigen, alternativen Lebensform herangewachsen. Deshalb werden wir Grüne uns mit all unseren Möglichkeiten einsetzen für den Erhalt der wunderbaren Wohngruppe am Stadtrand. Das ist übrigens überhaupt kein Unfug.
Mitten in der Corona-Krise will die Stadt also Menschen auf die Straße werfen und obdachlos machen? Sieht so etwa soziale Wohnungspolitik in Lüneburg aus?
Nach so einem langen Kampf und Verhandlungen sollen wir bis Juli aus den Wägen raus. Alle 10 Erwachsenen, Bewohner sowie Unfug e.V. und die Unfug Verwaltungs GmbH haben diese Anordnung erhalten.
Wir fühlten uns als Familien und Menschen, die eine kreative Lösung für das Wohnraumproblem in der Stadt gefunden hatten, nicht gesehen und nicht gehört. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass bei der Wohnraumfrage wieder mehr Menschlichkeit im Vordergrund steht und dass die PolitikerInnen nicht mehr nur ihre eigenen Interessen und ihre verstaubten Gesetzesbücher vertreten, sondern wieder die Interessen der Menschen und den Mensch wieder ins Zentrum der Politik rücken.
Das Geschilderte ist in Wahrheit kein Märchen. Nein, es hat sich tatsächlich so zugetragen. Und zwar in der Stadt Lüneburg. Ja, die Realität ist leider oft schonungslos. Fakt ist, dass der Bürgermeister der Stadt Lüneburg buchstäblich alles in seiner Macht Stehende getan hat, um dieses alternative Lebens- und Wohnprojekt Unfug zu entzweien. Fakt ist, dass es ihm gelungen ist, zwei Familien auf die Straße zu setzen. Zwei Familien, die aufgrund des knappen Wohnraums im dazugehörigen Haus im Bauwagen auf deren eigene Grundstück lebten. Und ein weiterer Fakt ist, dass er sich als Vertreter der SPD mit einer Vertreibungspolitik im Konsens mit der AfD als einzige Partei im Stadtrat befand. Alle anderen Parteien hätten sich auf Verhandlungen eingelassen, beziehungsweise hatten mit dieser alternativen Wohnform gar kein Problem. Hierin liegt für uns die Moral. Ein Bürgermeister, der nicht die Interessen der Bürger, sondern den eigenen dient, sollte nicht in einer Demokratie regieren. Die Stadt Lüneburg schickt an diese und andere jungen Menschen sowie an die Öffentlichkeit folgende Botschaft. Wir haben zwar selbst keine Lösung für die Wohnungsnot, aber ihr solltet selbst nicht aktiv werden. Kreative und zukunftsweisende Lösungen sind hier nicht erwünscht. Und das in Zeiten von Corona, wo die eigenen vier Wände als Schutz dringender gebraucht werden denn je. In unseren Augen ist das nicht nur schade, sondern eine Schande. Für diese Familien ist nur wenig Hoffnung auf bezahlbaren Wohnraum in Sicht.